Wir hören das Wort für die Predigt aus der Offenbarung an Johannes im 5. Kapitel. Ich lese das gesamte Kapitel nach der Basisbibel. In der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, sah ich eine Buchrolle. Sie war innen und außen beschrieben und war mit 7 Siegeln verschlossen. Und ich sah einen mächtigen Engel. Er rief mit lauter Stimme: Wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen und seine Siegel aufzubrechen? Doch niemand war in der Lage, das Buch zu öffnen und hineinzuschauen, weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde. Und ich weinte sehr, denn es fand sich niemand, der würdig war, das Buch zu öffnen und hineinzuschauen. Da sagte einer von den Ältesten zu mir: Weine nicht, der Löwe aus dem Stamm Juda und der Spross aus der Wurzel Davids hat den Sieg errungen. Er kann das Buch und seine 7 Siegel öffnen. Da sah ich ein Lamm. Es stand zwischen dem Thron und den 4 Lebewesen, mitten unter den Ältesten. Das Lamm sah aus, als ob es geschlachtet wäre. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Diese Augen sind die 7 Geister Gottes, die in die ganze Welt gesandt worden sind. Das Lamm ging zu dem, der auf dem Thron saß, und es nahm das Buch aus seiner rechten Hand. Als es das Buch genommen hatte, warfen sich die 4 Lebewesen vor dem Lamm nieder. Dasselbe taten auch die 24 Ältesten. Jeder von ihnen hatte eine Leier und eine goldene Schale voller Räucherwerk. Der Weihrauch, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du wurdest geschlachtet und hast mit deinem Blut die Menschen für Gott freigekauft, Menschen aus allen Stämmen, Völkern und Nationen und mit allen Sprachen. Du hast ihnen Anteil am Reich Gottes gegeben und sie zu Priestern gemacht, und sie werden auf der Erde herrschen. Dann sah ich viele Engel und hörte ihre Stimmen. Sie standen rings um den Thron, außen um die Lebewesen und die Ältesten. Es waren 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Sie riefen mit lauter Stimme: Das Lamm, das geschlachtet wurde, ist würdig, die Macht zu bekommen. Dazu auch Reichtum und Weisheit, Kraft und Ehre, Herrlichkeit und Lob. Und alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde, unter der Erde und im Meer und alles, was in der Welt ist, sie alle hörte ich rufen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre. Sie regieren in Herrlichkeit und Macht für immer und ewig. Die 4 Lebewesen antworteten: Amen. Und die Ältesten warfen sich nieder und beteten sie an. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, es ist zum Weinen, wenn der Tod zuschlägt und uns einen Menschen nimmt. Es ist zum Weinen, wenn ein heimtückisches Virus Menschenleben zerstört, entweder direkt oder durch Maßnahmen, die dessen Ausbreitung verhindern sollen. Man kann weinen über die Ignoranz von Menschen unten auf der Straße oder oben bei den Entscheidungsträgern. Man kann weinen darüber, dass Fehler durch ständige Wiederholung und Verstärkung sich nicht korrigieren lassen, aber niemand das zu merken scheint. Es ist zum Weinen, dass die Mächtigen dieser Erde die Probleme dieser Welt nicht lösen können, jedenfalls nicht auf Dauer und grundlegend. Uns bliebe nur das Weinen, wenn das alles wäre. Uns bliebe nur das Weinen, wenn der Tod das letzte Wort hätte und alles besiegen würde. Uns bliebe nur das Weinen, wenn die wirklichen Lösungen nie gefunden würden. Es wäre zum Weinen, wenn nicht. Hier in Offenbarung 5 weint Johannes. Und zwar sehr heftig und anhaltend, sagt der Urtext. Warum? Weil es nicht weitergeht. Etwas hängt fest. Nicht nur ein Frachter im Suezkanal, sondern der gesamte Lauf der Weltgeschichte. Die Lösung der Weltprobleme, die Erlösung dieser Welt hängt fest. Sackgasse. Alles verriegelt, versiegelt, verrammelt. Das Buch, die Schriftrolle mit den 7 Siegeln, da drin steht der weitere Verlauf der Geschichte. Da drin stehen Gottes Anordnungen für die Vollendung der Menschheitsgeschichte. Wenn das nicht geöffnet wird, geht das nicht weiter. Dann kann sich die Erlösung der Welt und die Lösung ihrer Probleme nicht entfalten. Niemand auf der gesamten Erde, nicht einmal ein überirdisches oder unterirdisches Wesen, kann weiterhelfen. Es ist zum Weinen. Es wäre zum Weinen, wenn nicht er wäre, der schon überwunden hat. Er, der den Sieg errungen hat. Wer? Der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids. Beides sind Bezeichnungen für den Messias, den göttlichen Retter. Wer ist er? Und wo ist er? Johannes sucht diesen Löwen und findet ein Lamm. Genauer gesagt, einen jungen Widder. Wie geschlachtet, trotzdem sehr lebendig. Aber offensichtlich war der Schnitt, die Narbe vom Schlachten noch zu sehen. So wie der Leib des auferstandenen Jesus noch die Wundmale trug. Jetzt ist er im Himmel. Das Lamm, das die Sünde der Welt trug, wegtrug. Aber zugleich ist er nun der Löwe, der die Welt richten wird. Jesus vereint beide Naturen in sich, Löwe und Lamm. Das vergessen wir manchmal. Wenn er sich den Sündern zuwendet, ist er das Lamm. Wenn er sich gegen die Sünde stellt, ist er der Löwe. Wenn Jesus für dich nicht das Lamm sein darf, wirst du ihm nur noch als Löwen begegnen. Und für dein Gebet und deine Beziehung zu Jesus ist wichtig, dass du beides siehst. Er ist sowohl Lamm als auch Löwe. Reife Christen sind da in der Balance. Sie sind mit Jesus vertraut, ganz vertraut. Und zugleich haben sie allertiefste Ehrfurcht vor ihm. Der bei uns kultivierte Kuschel-Jesus hat mit dem Jesus der Bibel nichts, aber auch gar nichts zu tun. Er hat schon mit dem irdischen Jesus nichts zu tun und mit dem Auferstandenen erst recht nicht. Ja, er kam als das Lamm, das am Kreuz für uns geopfert wurde, für unsere Schuld. Wenn er wiederkommt, kommt er allerdings als Löwe, nicht mehr als Lamm. Und was wir ebenfalls leicht vergessen, selbst im Himmel ist Jesus noch Jude. der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel des jüdischen Königs David. Und sich gegen diesen Löwen von Juda oder seine Stammesgenossen zu stellen, ist nicht sehr empfehlenswert. Bis heute nicht und in Zukunft noch viel weniger. Jesus, der Messias, wird nun hier im Bild eines Lammes, eines Widders, wie geschlachtet gesehen, merkwürdigerweise mit 7 Hörnern und 7 Augen. Das will sagen, er ist allmächtig und allsehend, allwichtig, allwissend. Er hat als Auferstandener alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und er ist mit göttlicher Allwissenheit begabt. Er weiß, was in allen Ländern dieser Erde abgeht, in all den weißen und schwarzen Häusern, unter den Kuppeln und in den babylonischen oder Elfenbeintürmen, in den Hinterzimmern und Bunkern. Er durchschaut es. Und das wirklich im Gegensatz zu uns. Gott als Herr der Geschichte kann durch nichts überrascht werden, im Gegensatz zu uns. Und nun hat auch Jesus diese Herrschaft empfangen. Er nimmt das Buch und wird es öffnen, wird seine Siegel aufbrechen. Das bedeutet, er wird die Weltgeschichte zum Ziel bringen. Dieses geheimnisvolle Buch, in dem Gott Geschichte schon vorweggeschrieben hat, dieses Buch empfängt nun dieses geheimnisvolle Lamm aus Gottes Hand. Und das ist so ein heiliger Moment. Da kann alles nur niederfallen und anbeten. Zu dieser Anbetung gehört Musik. Harfen schreibt Luther, die Basisbibel schreibt Leier, im Urtext steht Gitarra, davon leitet sich unsere Gitarre ab. Jedenfalls sind es Saiteninstrumente. Und dazu goldene Schalen voller Räucherwerk. Mit der himmlischen Anbetung zusammen werden Gott und dem Lamm die Gebete, die von der Erde aufsteigen, aus von der Gemeinde dargebracht. Die Gebete derer, die zu Gott gehören, zeigen im Himmel ihre Wirkung. Und vom Himmel her setzen sie dann wieder Dinge auf der Erde in Gang, lesen wir weiter in der Offenbarung. Der Anbetung der 4 Lebewesen und 24 Ältesten schließt sich eine gewaltige Anbetung von Abertausenden von Engeln an. Und dem folgt noch eine dritte Anbetungswelle. Jedes Geschöpf im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und überhaupt überall betet Jesus an. Und der Himmel antwortet mit einem großen Amen. Anbetung vereint Himmel und Erde. Jetzt schon. Und deshalb ist sie so wichtig. Eigentlich das Wichtigste, was wir hier auf der Erde tun können. Jesus anbeten den Auferstandenen und durch ihn den Vater im Heiligen Geist. Wofür? Dafür, dass Jesus mit seinem Blut Menschen für Gott erkauft hat aus allen Nationen. Damals konnte man Sklaven freikaufen. Heute muss man manchmal entführte Menschen aus einer Geiselhaft freikaufen, um sie so vor dem Tod zu retten. Und genau das hat Jesus für uns getan. Uns aus der Herrschaft der Sünde, des Todes und aller dunklen Mächte freigekauft. Und diesen Freikauf, dieses Opfer am Kreuz, hat Gott durch die Auferweckung seines Sohnes bestätigt. Sonst wäre Jesus nur ein gescheiterter, guter Kerl gewesen. So aber ist er das Lamm Gottes, das uns freigekauft und erlöst hat. Wofür? Dass wir nun machen, was wir wollen, zu unserem eigenen Vergnügen? dann begeben wir uns in die alte Sklaverei zurück, auch wenn wir das nicht merken. Nein, für Gott erkauft steht hier, dass wir unter seiner Herrschaft leben, als Priester. So werden wir zu Menschen, in denen sich Himmel und Erde verbinden. Menschen, die die Nöte dieser Erde im Gebet vor Gott im Himmel bringen. Menschen, die auf der Erde zu Ehre Gottes leben und ihn anbeten. Menschen, die so an der Regierung Gottes Anteil haben und mit ihm herrschen werden. Das ist so großartig und so gewaltig, dass selbst alle Engel und Wesen im Himmel Gott und den auferstandenen Jesus, das Lamm und den Löwen, nur anbeten können. Sie haben vermutlich sehr viel besser verstanden, was das Opfer von Jesus am Kreuz bedeutet, als wir das verstanden haben. Sonst würden wir nämlich überfließen vor Dankbarkeit. Sonst könnten auch wir gar nicht aufhören, Jesus anzubeten. Und wir würden unsere Stellung vor Gott und auch die Stellung, die wir von Gott her in der Welt haben, endlich einnehmen. Wir würden dann vieles, was hier läuft, sicher immer noch nicht schön finden. Aber wir würden uns davon nicht länger unterkriegen und bestimmen lassen. Wir würden die Herrschaft Gottes anerkennen in dem Allen und uns entsprechend verhalten. Wir haben also zwei Möglichkeiten. Entweder wir beugen uns vor Jesus und beten ihn an, erkennen seine Herrschaft über alles an, oder wir werden von dieser Welt und ihren Umständen beherrscht. Als Jesus auferweckt wurde von den Toten, ist die Herrschaft des Himmels hier schon angebrochen. Die Macht des Todes wurde gebrochen und damit alles besiegt, was in dieser vergänglichen Welt herrscht und herrschen will. Wie Jesus auferstanden ist, werden die auferstehen, die ihm gehören. Und dann, nach dem notwendigen Gericht, das alle Nöte wendet und beendet, wird die ganze Schöpfung zu etwas Neuem auferstehen. Das ist unsere Perspektive, das kommt. Was, wann, wie konkret kommt, bestimmt nun der auferstandene Herr. Niemand sonst. Also den entscheidenden großen Reset-Knopf wird er drücken. Nicht Herr Schwab oder das Weltwirtschaftsforum, die mächtige Mutti der Nation oder wer auch immer. Ich denke, es lohnt noch ein kurzer Blick in das folgende Kapitel, Kapitel 6. Da lesen wir, wie das Lamm nun die ersten Siegel des Buches öffnet. Ich sage ausdrücklich nicht, dass sich das jetzt oder in allernächster Zeit so erfüllt. Das weiß ich nicht. Aber ich finde die Abfolge der Ereignisse dort hochinteressant. Und manchmal gibt es in der Prophetie und in der Geschichte gewisse Muster, die sich wiederholen. Und so könnte doch manches tatsächlich sehr aktuell sein aus Offenbarung 6. Das Lamm, Jesus, öffnet also die Siegel, dann ertönt ein himmlisches Kommando, kein irdisches, vom Himmel her werden immer die Befehle gegeben und daraufhin erscheinen vier farbige Pferde mit ihren Reitern auf der irdischen Weltbühne. Zuerst kommt ein weißes Pferd. Manche denken, das wäre Jesus, weil er in Offenbarung 19 ebenfalls mit einem weißen Pferd kommt. Das weiße Pferd macht also zumindest einen sehr positiven und reinen Eindruck. Und darauf sitzt einer mit einem Bogen als Waffe. Und ihm wird eine Krone gegeben, ein Siegeskranz. Die lateinische Bibel, die Vulgata, schreibt Corona. Er tritt seinen Siegeszug an. Der Corona-Reiter scheint die ganze Welt zu erobern. Interessant ist, finde ich, dass er nur einen Bogen hat. Von Pfeilen lesen wir jedenfalls nichts. Siegt diese Figur, die sich so positiv und vermutlich als Retter in Szene setzt, siegt die etwa nur oder vorwiegend durch Drohungen und Verbreitung von Angst? Echte Pfeile scheint sie gar nicht zu verschießen. Als zweites wird ein feuerrotes Pferd auf die Weltbühne gerufen. Und der darauf Sitzende wird mit der Fähigkeit ausgestattet, den Frieden von der Erde zu nehmen. Und die Folge: alle gehen einander an die Gurgel und schlachten sich gegenseitig ab. Bürgerkrieg überall. Wir sehen und erleben gerade, wie Corona spaltet. Die einen fordern, die sogenannten Querdenker von der Straße zu spülen. Die anderen fordern, die Regierungen aus dem Amt zu jagen. Wir sehen, wie Leute medial abgeschossen und ausgelöscht werden. Ob diese Auseinandersetzungen noch gewalttätiger werden? Ein Christ mit einem internationalen Dienst, der durchaus ernst zu nehmen ist, hatte vor einiger Zeit einen prophetischen Traum, und darin sah er, wie die weltweite Gemeinde von Jesus durch eine Art Bürgerkrieg geht, in dem die Christen aufeinander losgehen, weil sie so verschiedener Meinung sind über bestimmte Dinge. Spaltung, Streit, Kämpfe, der Friede wird genommen. Etwas davon erleben wir gerade. Und danach hat ein schwarzes Pferd seinen Auftritt. Inflation und Wirtschaftskrise. Irgendwann platzt die Blase aus massenhaft gedrucktem Geld. Und dann wird alles ganz anders. Die Frage ist wohl nicht mehr, ob das kommt, sondern wann. Und schließlich das vierte Siegel, ein grünlich-fahles, leichenblasses Pferd. Tod. Viele sterben. Unter anderem wohl durch eine Seuche, sagen viele Ausleger. Es gibt Wissenschaftler, die befürchten, die jetzigen Maßnahmen beschleunigen Mutationen, schwächen das Immunsystem und schädigen die Lungen. Und das könnte in ganz wenigen Jahren zu sehr, sehr vielen Todesfällen weltweit führen. Wie wissenschaftlich fundiert diese Befürchtungen und Warnungen sind, kann ich nicht beurteilen. Ob sie eintreffen, weiß ich erst recht nicht. Das weiß niemand. Ob das etwas mit diesen Siegeln zu tun hat, weiß ich ebenfalls nicht. Corona, Bürgerkrieg, Inflation, Tod, das ist zumindest eine denkbare Abfolge. Vielleicht bedeuten die Siegel auch etwas völlig anderes. Was wir aber merken könnten zumindest, es wird immer vorstellbarer, was die Offenbarung ankündigt. Wir sind so weit fortgeschritten in den technischen, wissenschaftlichen und militärischen Möglichkeiten, in der Globalisierung, in der Gesetzlosigkeit und im Heilsplan Gottes, da erscheinen die Szenarien der Offenbarung immer realistischer und rücken näher. Und was müssen wir da zuerst wissen? Nicht wann was kommt, sondern wer kommt und wer jetzt schon regiert. Der auferstandene Jesus Christus, er kennt alles Leid. Er hat es selbst durchgemacht, das Lamm wie geschlachtet. Aber nun ist er allmächtig, allsehend und allwissend. Nochmal, alles, was uns in dieser Welt an Bösem zugefügt werden kann und werden wird, hat Jesus auch schon erlitten. Und überwunden. und hat uns von all dem freigekauft, damit auch wir überwinden und mit ihm herrschen. Er allein bestimmt jetzt und befiehlt, was, wann, wo, wie lange geschieht. Er, der Löwe von Juda, hat überwunden. Und alle, die jetzt hier Angst und Schrecken verbreiten, werden in Angst und Schrecken vergehen. Zwei Fragen. Jammern wir wie die Welt? Ach, das jetzt auch noch und das auch noch? Oder ehren wir den auferstandenen Herrn der Welt? Denn er führt diese Welt zum Ziel. Auch durch diese Gerichte, die unvermeidlich sind. Beugen wir uns vor Jesus und beten ihn an über dem Geschehen der Welt heute, weil wir uns ihm ganz ausgeliefert haben? Oder lassen wir uns beugen und kaputt machen von Unheil dieser Welt, dem wir uns ausgeliefert haben? Liebe Gemeinde, genau das ist die Alternative, vor der wir jetzt stehen. Beugen wir uns vor Jesus und beten ihn an über dem Geschehen auf dieser Welt heute, weil wir uns ihm ganz ausgeliefert haben? Oder lassen wir uns beugen und kaputt machen vom Unheil dieser Welt, dem wir uns ausgeliefert haben? Es ist zum Weinen, wenn der Tod zuschlägt und uns einen Menschen nimmt. Es ist zum Weinen, wenn ein heimtückisches Virus Menschenleben zerstört auf die eine oder andere Weise. Es ist zum Weinen, dass die Mächtigen dieser Erde die Probleme dieser Welt nicht wirklich lösen können. Es bliebe nur das Weinen, wenn das alles wäre. Uns bliebe nur das Weinen, wenn der Tod das letzte Wort hätte und alles besiegen würde. Uns bliebe nur das Weinen, wenn die wirklichen Lösungen nie gefunden würden. Uns bliebe nur das Weinen, wenn Jesus nicht wäre. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Weine nicht, sagt die Stimme vom Himmel. Denn er hat überwunden alles, was uns Angst machen kann und was uns bedroht. Er ist der Herr der Geschichte und wird sie zum Ziel führen. Wer sich seiner Herrschaft unterstellt, den werden negative Umstände nicht mehr beherrschen. Er ist ihnen noch ausgeliefert, aber sie werden ihn nicht beherrschen. Wer vor ihm niederfällt und sich beugt, kann vor allen anderen gerade stehen. Wer Gott und seinen auferweckten Sohn über alle Dinge fürchtet, liebt und vertraut, muss nichts anderes mehr fürchten. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich lade ein zum Gebet. Weil du gesiegt hast, Herr, drum müssen wir nicht mehr in Niederlagen leben. Und was in unseren Augen als Verlust erscheint, das kannst du immer noch in deinen Sieg verwandeln. Weil du gesiegt hast, Herr, drum müssen wir uns nicht mehr fürchten. Selbst in das größte Dunkel reicht dein Auferstehungslicht. Du sagst, habt Mut, ich habe alles in der Hand. Weil du gesiegt hast, Herr, Drum hat der Tod nicht mehr das letzte Wort. Und was uns stirbt und uns genommen wurde, das kannst du in ein völlig neues Leben wandeln. Weil du gesiegt hast, Herr, drum müssen wir nicht mehr entmutigt leben. Dem Selbstmitleid hast du den Todesstoß versetzt. So darf uns Freude und auch Kraft ganz neu erfüllen. Weil du gesiegt hast, Herr, trägst du die wahre Krone, niemand sonst. Was uns bedroht und was Verwirrung stiftet, das sieht in deinem Licht ganz anders aus. Weil du gesiegt hast, Herr, darum hat unsere Welt noch eine Chance. Und wenn auch Chaos und Verderben toben, du wirst bald kommen und dann machst du alles neu. Weil du gesiegt hast, Herr, darum gebührt dir alle Ehre. Die Klagen und die Selbstbezogenheit sind überholt. Anbetung sei dir, jetzt und alle Zeit. Amen.